Wer bist du? Wer bist du? Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du diese Frage hörst. Was würdest du auf diese Frage antworten? Ich habe euch ja letztes Jahr schon erzählt, die da waren, dass ich in Kasachstan geboren bin. Und in der letzten Woche gab es ja auch in den Medien nicht so gute Nachrichten. Auch wenn ich da keine Verbindungen mehr dazu habe, hat es mich schon erschüttert und auch mitgenommen. Aber ich bin, wie gesagt, dort geboren und mit 10 Jahren mit meinen Eltern und mit meinen 3 Geschwistern nach Deutschland ausgewandert. Und hättet ihr mich damals gefragt, wer bist du, hätte ich Schwierigkeiten, darauf zu antworten. Denn meine Erfahrung war, dort in Kasachstan, in diesem muslimischen Land, war ich Deutscher. Ich wurde zum Teil als Nazi bezeichnet, weil meine Vorfahren irgendwann aus Deutschland ausgewandert sind, nach Russland und dann weiter nach Kasachstan. Dort war ich Deutscher und Nazi. Dann kam ich mit 10 Jahren nach Deutschland und ich dachte, jetzt bin ich zu Hause. Und hier war ich Ausländer. Wer bist du? Und in dieser Zeit hat mir dieser Gedanke besonders gut gefallen. Wir sind Bürger des Himmelreichs. Ich konnte mich sehr gut damit identifizieren. Denn dort, in dem Land, wo ich geboren bin, war ich ein Fremder. Und hier, in dem Land, wo ich jetzt bin, war ich ebenfalls ein Fremder. Wer bin ich? Diese Frage stellte ich mir. Und ich kann mich erinnern, wir sind im Sommer, im Juni, Ende Juni nach Deutschland gekommen und im August begann die Schule. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Deutsch nicht so gut war. Und ich saß da, hatte Schwierigkeiten, mich auszudrücken, hatte Schwierigkeiten, mich zu verständigen. Und ich kann mich erinnern an die erste Sportstunde in der Schule. Wir hatten Sportunterricht und am Ende durften wir Fußball spielen. Und die Jungs haben gewählt. Und viele kannten sich schon untereinander und ich stand da und habe gedacht, wann wählen sie mich? Schlussendlich blieb ich als Letzter übrig und ich merkte, ich konnte zwar nicht viel verstehen, aber ich merkte so an der Gestik und an der Mimik, ja, keiner wollte so recht mich in seinem Team haben. Wer bin ich? In Fußball war ich gut. Ich habe gerne Fußball gespielt und als ich dann schlussendlich einem Team zugeordnet worden bin, habe ich gedacht, das wird mein bestes Spiel sein. Ich werde ihnen zeigen, dass ich jemand bin, dass es sich lohnt, mich im Team zu haben. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ich bin gerannt wie verrückt. Und tatsächlich, bei der nächsten Sportstunde war ich nicht mehr als Letzter dran. Ja, ich habe mich ein bisschen hochgearbeitet. Und schlussendlich war ich in der Klasse einer der Besten. Und nach ein paar Wochen wollten die mich immer in ihrem Team haben. Ja, dann gab es Streit. Und das hat mir gut getan. Das hat mir gut getan. Das hat meinen Selbstwert gestärkt. Und wisst ihr, so funktioniert eigentlich unser Leben. Du musst leisten, damit du jemand bist. Und das beginnt in der Erziehung, mit unseren Kindern. Wenn du brav bist, dann bekommst du dies oder das. Wenn du nicht brav bist, dann gibt es eine Strafe. Und diese Erfahrung prägt sich in unserem kindlichen Gehirn so ein und sie geht weiter, wenn wir in die Schule kommen. Wir bekommen gute Noten, wenn wir gute Leistung bringen. Wir werden nicht in der Schule benotet, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir alles geben, was ich kann, wenn ich mich gut vorbereitet habe und dann trotzdem vielleicht nicht alle Matheaufgaben richtig gelöst habe. Dafür werden wir nicht belohnt. Wir werden belohnt, wenn wir gute Leistung bringen. Und man sieht das an den Noten. Und als Erwachsener geht das genauso weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr einen Menschen kennenlernt und er fragt euch, was machst du beruflich? Ja, also zuerst, wer bist du, woher kommst du, was machst du beruflich? Und je nachdem, welche Antwort man gibt, hört man eine Reaktion. Ich habe den Vorteil, ich bin Pastor. Und ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen mit dir ganz anders umgehen, wenn sie hören, du bist Pastor. Und du siehst, wie dein Wert in den Augen dieses Menschen steigt. Und das tut gut. Das tut wirklich gut. Aber habt ihr schon mal erlebt, vielleicht die Frauen unter uns, wenn ihr sagt, wenn ihr gefragt werdet, was macht ihr beruflich? Und ihr sagt, ich bin Hausfrau und Mutter. Ah ja. Aus meiner Sicht, meine Frau war jahrelang Hausfrau und Mutter. Das ist die wertvollste Aufgabe, die eine Mutter überhaupt in ihrem Leben übernehmen kann. Und das zeigt eigentlich, ja, was sie leistet. Leistung bestimmt unser Leben, unsere Identität. Und in dieser Woche, in dieser Allianz-Gebetswoche, ist das Thema Sabbat. Das habe nicht ich mir ausgesucht, sondern das ist das Generalthema. Und heute ist das Thema Sabbat und Identität. Und dort in diesem Abschnitt, in dieser Andacht für heute, war ein Beispiel von zwei erwachsenen Männern, die lange Zeit auf Arbeitssuche waren und die darüber reflektiert haben, was es mit ihnen gemacht hat. Wenn du dich über Leistung definierst, wenn deine Identität durch Leistung ausgedrückt wird und du plötzlich nicht mehr arbeitsfähig bist oder deine Arbeit verlierst und keine neue Stelle findest, was macht es mit dir? Und ich kenne eine Person, die ihre Arbeit verloren hat und sie war kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Er sagte, ich kann nicht mehr meinen Beruf ausüben, ich bin nicht mehr in dem Alter, dass ich was Neues lernen kann. Und das hat seinen Selbstwert so in den Keller gezogen, dass er kurz davor war, sich sein Leben zu nehmen. Aber ihr Lieben, ich möchte heute uns allen zurufen und sagen, wir sind mehr als das, was wir machen oder leisten. Wir sind mehr als das, was wir machen oder was wir leisten. Und das Thema für heute lautet Sabbat und Identität. Was ist das? Was sind das für Wörter? Also Identität ist uns, denke ich, allen geläufig und klar. Das ist das, was uns als Menschen ausmacht, woran man uns erkennen kann. Sabbat, das ist ein hebräisches Wort, was eigentlich, wenn man das übersetzt, bedeutet ruhen, loslassen. Und ich möchte mit euch heute ein paar Texte aus der Bibel betrachten, wo es aus meiner Sicht, wo dieser Gedanke Sabbat und Identität miteinander verknüpft werden. Wenn ihr merkt, dass ich langsam das Mikro runterlasse, sagt mir bitte Bescheid. Ich könnte das schnell vergessen. Und ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dass ihr sie mit mir aufschlagt, im zweiten Buch Mose, Kapitel 6. Das ist der Text, der angegeben ist als Leittext für diesen Tag, für dieses Thema. Und dort ist der Vers 6 angegeben. Ich möchte gerne mit euch den gesamten Kontext lesen. Und ich lese euch das vor nach der Elberfelder Übersetzung. Zweites Buch Mose, Kapitel 6, und ich lese dort ab Vers 2. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben und das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Und ich habe auch das Ächzen der Söhne Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen. Und ich habe an meinen Bund gedacht. Darum sage zu den Söhnen Israel, ich bin der Herr. Ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausführt unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben. Ich, der Herr. Mose nun redete so zu den Söhnen Israel, aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Da redete der Herr zu Mose und sprach, geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, er soll die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen. Mose aber redete vor dem Herrn und sagte, siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört, wie sollte da der Pharao mich anhören? zumal ich unbeschnittene Lippen habe. Aber der Herr redete zu Mose und zu Aaron und beauftragte sie als Gesandte an die Söhne Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Söhne Israel aus dem Land Ägypten hinauszuführen. Soweit der etwas längere Textabschnitt. Die Situation ist folgende: Das Volk Israel ist in Ägypten. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann war Ägypten zu einer Zeit, 400 Jahre vorher, ein Ort, wo sie Ruhe gefunden haben, wo sie Frieden gefunden haben, wo sie genug Nahrung gefunden haben, damit sie überleben konnten. Das wird uns am Anfang berichtet. Jakob und seine Söhne ziehen nach Ägypten und dort leben sie, dort sind sie glücklich, dort geht es ihnen gut. Jetzt sind 400 Jahre vergangen und es geht ihnen nicht mehr gut. Sie müssen als Sklaven für die Ägypter arbeiten. Und Gott, so heißt es in Vers 5, erinnert sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Und er sagt, ich will das Volk in das Land Kanaan führen. Und das Land, wie die Bibel das so schön beschreibt, wo Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, wen von uns das überzeugen würde, aber ich denke, Gott hätte auch für uns passende Begriffe gefunden. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und Mose sträubt sich dagegen. Er sagt, ich bin nicht wert. Ich kann nicht reden, meine Zunge ist zu schwer. Und Gott sagt, Mose, du bist mein Mann. Gehe zum Volk und sage das. Und ich finde es erstaunt, dass wenn Mose zum Volk Israel spricht und ihnen die gute Nachricht weitergibt und sagt, Leute, Gott will uns in das Land Kanaan führen, in ein besseres Land, wo ihr nicht mehr unter diesen schweren Lastarbeiten der Ägypter leiden müsst. Ich würde erwarten, dass da ein Jubel ausbricht. Und so, ja, wann geht es los? Was sollen wir mitnehmen? Und hier ist es in Vers 9. Aber aus Verzagtheit und wegen ihrer schweren Arbeit hörten sie nicht auf Mose. Verzagtheit und schwere Arbeit hindern uns in unserem Leben manchmal auch, dass wir auf Gott hören. Weil wir beschäftigt sind, weil wir hin und her hetzen, weil wir keine Zeit haben, uns mit den wesentlichen Dingen des Lebens zu beschäftigen, nämlich mit Gott selbst. Schlussendlich, nach 10 Plagen, nach vielen Wundern, die Gott tut für das Volk und in Ägypten, befreit Gott sein Volk, das Volk Israel aus Ägypten. Und er bringt dem Volk als allererstes bei, nach seinem Rhythmus zu leben, nach Gottes Rhythmus zu leben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns die Geschichte anzuschauen, aber wenn ihr Lust habt, dann lest euch zu Hause das Kapitel 16 im zweiten Buch Mose vor. Das Volk ist in der Wüste und in der Wüste gibt es nicht so viel zu essen für so ein Riesenvolk, das ausgezogen ist. Und das Erste, was Gott macht, oh, vielen Dank. Das ist bei mir immer ein Zeichen, dass ich zu viel rede. Ich habe vorhin gefragt, wie lange habe ich Zeit? Und mir wurde gesagt, ich kann mich heute frei fühlen. Nein, ich versuche, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Gott bringt schlussendlich sein Volk aus Ägypten und die erste Lektion, die er ihnen beibringt, ist in Kapitel 16 niedergeschrieben, die Geschichte mit dem Manna. Und im Hebräischen, wenn man das übersetzt, heißt es, was ist das? Manhu. Was ist das? Und Gott zeigt dem Volk mit diesem Manna, wie sein Rhythmus funktioniert. Dieser Rhythmus, den er bei der Schöpfung eingesetzt hat. Ihr könnt euch erinnern, 6 Tage hat Gott geschaffen und den ersten Tag, den die Menschen, die am 6. Tag geschaffen worden sind, voll und ganz erleben, ist der 7. Tag. Ruhe. Sie erleben, wie Gott ruht. Und Gott lädt die Menschen ein, ebenfalls diesen göttlichen Rhythmus in ihrem Leben umzusetzen. Und diese Manna-Geschichte möchte dem Volk das beibringen. Jeden Tag fällt das Manna auf den Boden. Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Und jeden Tag soll das Volk exakt genauso viel sammeln, wie viel sie brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist schon eine wichtige Lektion für uns Menschen, auch heute noch, glaube ich. Wir versuchen mit 24 Stunden 36 Arbeitsstunden zu füllen. Das funktioniert nicht. Und Gott bringt hier dem Volk bei, sammelt so viel, was ihr für diesen Tag braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Und jeden Tag erleben sie dieses Wunder. Sie stehen morgens auf, Manna. Sie sammeln und manche glauben Gott nicht. Manche vertrauen Gott nicht. Und sie prüfen ihn und sie sammeln mehr. Ist doch klüger, oder? Heute schon für morgen zusammen, kann ich morgen ausschlafen? Nein, Gott hat eine wichtige Lektion für das Volk. Sammelt nur so viel, was ihr braucht. Denn das, was sie mehr sammeln, wird schlecht. Das ist also das erste Wunder, Manna fällt vom Himmel. Das zweite Wunder ist, es wird nicht länger haltbar als ein Tag. Und dann passiert am sechsten Tag ein drittes Wunder. Am sechsten Tag sagt Gott, sammelt eine doppelte Portion für heute und für morgen. Warum macht Gott das? Und ich glaube, Gott macht das, weil er dem Volk seinen Rhythmus beibringen möchte. Sechs Tage Arbeit, der siebte Tag Ruhe. Und das ist, wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, verloren gegangen. Sechs Tage Arbeit und siebter Tag Ruhen. In meinem Bekanntenkreis, in meinem Familienkreis gibt es sehr viele Selbstständige. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt und wisst oder vielleicht auch selber sagt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Selbstständige seid, aber man sagt immer selbst und ständig. Und ich erlebe wirklich, dass viele Selbstständige wirklich selbst und ständig sind. Und ich muss sagen, Schande über mich, ich als Pastor fühle mich manchmal genauso. Ich bin da oft kein gutes Vorbild. Selbst und ständig. Und Gott möchte dem Volk sagen, Leute, der Sabbat ist dafür da, dass ihr merkt, ihr seid mehr als das, was ihr macht oder leistet. Und ich finde es interessant, dass die Begründung für das Sabbatgebot, wenn wir das im zweiten Buch Mose 20 in Versen 8 bis 11 nachlesen, da heißt es, da wird eine Begründung genannt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was uns dieses Sabbatgebot sagt und welche Identität sie uns mitgibt, ist, wir sind geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Gott hat alles, was wir sehen und selbst das, was wir nicht sehen, geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und das Zweite, was uns hier mitgegeben wird, ist, wir alle sind gleich. Und hier wird das ja aufgezählt, ob du Sohn oder Tochter bist, ob du Sklave oder Knecht, ob du Tier bist. Jeder von uns hat einen Anspruch in Gottes Augen auf Ruhe, auf Aufhören, auf Loslassen. Da sind wir alle gleich. Gott wünscht sich, dass wir Ruhe haben. Das ist die eine Begründung. Wenn wir im fünften Buch Mose nachschauen, das ist die Zeit, als das Volk schon kurz davor ist, in das Land Kanaan nach 40 Jahren Dauerschleife in der Wüste einzumarschieren, wiederholt Mose noch einmal die wichtigsten Dinge. Und dort gibt es noch mal eine zweite Version dieser 10 Gebote. Und da in Kapitel 5 im 5. Buch Mose, ab Vers 12, heißt es ähnlich, aber unterschiedlich. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Mit anderen Worten, der Sabbat als Identität für das Volk Israel bedeutet, Gott ist nicht nur der Schöpfer, Gott ist nicht nur derjenige, der uns Vorbild ist im Ruhen, sondern Gott ist auch der Erlöser. Er befreit sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft und macht damit deutlich, er ist der Erlöser. Im zweiten Buch Mose in Kapitel 31, und ich beschränke mich hier auf zwei Texte, es gibt noch ein paar mehr, aber da wird noch ein Identifikationsmerkmal deutlich, was den Sabbat ausmacht, nämlich im zweiten Buch Mose, Kapitel 31 und dort in Vers 13, da heißt es, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Der Sabbat ist ein Zeichen dafür, dass Gott sein Volk heiligt. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Wort heiligt etwas anfangen können. Das ist kein Wort, das wir so oft in unserem Sprachgebrauch verwenden. Vielleicht in unserem kirchlichen Kontext. Ja? Wir wollen alle heilig werden. Oder wir sind Heilige, wie Paulus das an die Korinther schreibt. Und wenn man sich so den Korintherbrief durchliest, dann stellt man fest, naja, so heilig, wie wir uns das manchmal vorstellen, waren sie gar nicht. Ja? Es gab Schwierigkeiten, Probleme. Und dieser Text zeigt, Gott ist es, der uns heilig macht. Die hebräische Form hier, die verwendet wird, heißt, du wirst heilig gemacht. Der Sabbat ist den Israeliten gegeben, ist den Menschen gegeben, damit man anerkennt, dass er unser Gott ist und dass er uns heiligt. Nicht ich, nicht meine Leistung, nicht meine Anstrengung verändert mich, sondern Gott ist es, der mich verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben erlebt habt, ich habe es an mehreren Stellen meines Lebens erlebt. Du kämpfst mit irgendeiner Gewohnheit, mit irgendeiner Eigenschaft, die dir persönlich selbst nicht gefällt. Vielleicht ist es Stolz oder Zorn oder Unhöflichkeit. Und du merkst und du weißt, das ist nicht gut. Du möchtest so nicht sein. Und du tust alles. Und ich habe es in meinem Leben probiert. Ich habe mich angestrengt. Ich habe mir verschiedene Strategien überlegt, wie schaffe ich es. Und als Kind, als Teenager war ich ein sehr zorniger Junge. Also Leute hatten Angst vor mir. Ältere Leute hatten Angst vor mir, weil ich sehr zornig war. Und ich wollte davon loskommen. Ich habe mich selber nicht gemocht, weil ich so war. Und ich habe, wie gesagt, verschiedene Strategien überlegt, was mache ich, ich kneife mich, nichts funktioniert. Es hat vielleicht für eine Zeit lang geklappt, aber ich habe gemerkt, nein, auf Dauer passiert keine Veränderung. Und das Einzige, was eine Veränderung bringt, ist Gott selbst. Gott selbst, wenn du zu ihm kommst und sagst, lieber Gott, ich schaffe es alleine nicht, ich kann nicht. Und das war auch die Erfahrung des Mose. Als er am Anfang sieht, dass ein Ägypter einen Israeliten schlägt, bringt er ihn um. Und dann muss er in die Wüste fliehen, 40 Jahre als Schafhirte verbringen, damit er zu dem Punkt gelangt, dass er sagt, ich kann nicht. Und als Gott ihn beruft, sagt er, Gott, ich soll das Volk aus Ägypten führen. Ich kann nicht. Und das sind genau die Momente, die Gott nutzt in unserem Leben, um uns voranzubringen. Nicht meine Kraft, nicht meine Weisheit, nicht meine Stärke, sondern Gottes Gnade ist es, die uns verändert. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, schön, das Volk Israel, ja, das hat einen Ruhetag. Aber was ist mit uns? Was ist mit uns? mit uns Christen, die wir nicht Israeliten sind. Ich glaube, dieses Prinzip gilt für alle Menschen. Und ich möchte euch zwei Texte zum Abschluss vorlesen aus dem Neuen Testament. Der erste Text, den finden wir in Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2. Und da spricht Jesus. Und er sagt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Ein bekannter Text. Aber was bedeutet er? Was bedeutet er für mich? Hier sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Der Sabbat dient dem Menschen. Und ich kenne Leute, die sagen, der Sabbat dient mir. Ich spreche jetzt von Selbstständigen, die sagen, ich liebe meine Arbeit. Ich könnte Tag und Nacht arbeiten. Das tut mir gut. Ich glaube, so meint Jesus diesen Text nicht. Ich glaube, Jesus meint, er weiß, was uns gut tut. Er weiß, dass wir Menschen Ruhe brauchen. Er weiß, dass wir Menschen aufhören müssen, Leistung zu bringen. Und deshalb sagt er, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und er ist der Herr des Sabbats. Und ein zweiter Text, der mich ermutigt, mir ebenfalls diese Ruhepausen zu gönnen, ist, den finden wir in Galater 3, Vers 29. Galater 3, Vers 29. Paulus, der einer der besten Theologen überhaupt war und bis heute noch ist, denke ich, hat immer wieder Diskussionen mit verschiedenen Gruppen. Und dort in Galater 3, Vers 29, sagt er etwas Außergewöhnliches, finde ich. Das heißt es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Mit anderen Worten, wenn du an Christus glaubst, wenn du zu Christus gehörst, gelten auch für dich all die Verheißungen, all das, was Gott sich für sein Volk Israel gewünscht hat, auch für dich. Und auch du, auch ich, wir sind Erben der Verheißung. Sabbat und Identität. Ich denke, der Sabbat lehrt uns wichtige Prinzipien. Einerseits, wir sind nicht das, wir sind mehr als das, was ich mache oder als das, was ich leiste. Der Sabbat ist ein Zeichen, dafür zeigt aus, dass wir zu Gott gehören, dass er unser Gott ist und wir sein Volk sind. Und der Sabbat ist ein Zeichen dafür, dass er uns heiligt, dass er uns heilig macht. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, wo es so viel drunter und drüber geht, wo Menschen hin und her hetzen, wo Menschen keine Ruhe finden. Und die Corona-Krise hat es nochmal verschärft, finde ich. Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt eine gesellschaftliche Trennung, geimpft und ungeimpft. Und ich möchte mich da nicht politisch irgendwie dazu äußern. Aber ich merke, dass das unsere Gesellschaft zerreißt. Menschen finden keine Ruhe mehr. Menschen haben Angst. Menschen fragen sich, wie geht es weiter? Und ich muss an Jesu Aussage denken, in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn ich will euch Ruhe schenken. Und das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich dir wünsche von ganzem Herzen. Dass wir aufhören, in diesem Leistungsdenken zu denken, zu leben und unseren Wert davon abzuleiten. Du bist wertvoll, weil Gott dein Schöpfer ist. Weil Gott dein Erlöser ist. Weil er für dich starb, damit du ewiges Leben hast. Das macht dich wertvoll. Und nicht dein Beruf, dein Fußballkönnen, dein Alter oder dein Impfstatus. Das, was dich wertvoll macht, ist Gott selbst. Habt ihr noch Lust und Zeit, eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung von mir zu hören mit meinem Sabbat? Ich bin in einer, also ich habe jetzt ein paar Nicken gesehen, deshalb Dankeschön. Wer nicht möchte, muss jetzt laut Nein sagen. Aber ich versuche mich kurz zu fassen, obwohl es ganz schwer ist. Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen und habe das quasi mit der Muttermilch mitbekommen. Und meine Eltern waren nie diejenigen, die so vorne auf der Bühne standen und irgendwelche besonderen Ämter, so hat man das manchmal im Denken. Ja, die Leute, die vorne stehen, die haben eine besondere Aufgabe. So ist es, glaube ich, nicht. Die Leute, die begrüßen, heute hat mir ein kleiner Junge das Handdesinfektionsmittel auf die Hände gespült. Das war ein super Service. Ja, vielen Dank. Das ist ebenfalls wichtig. Aber meine Eltern sind für mich ein Beispiel gewesen. Für ihre Art und Weise, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Und trotzdem, so als Teenager habe ich mir gedacht, ist ja schön und gut, aber was ist, wenn meine Eltern mich einfach so erzogen haben und die Wahrheit liegt gar nicht hier in meiner Kirche, in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Und ich habe meine Phase gehabt, dass ich mich natürlich von meinen Eltern distanziert habe. Das passiert, das ist ganz normal unter Teenagern. Ich habe angefangen, Dinge zu tun, die meine Eltern nicht gut fanden. Ich habe ein Jahr lang geraucht, heimlich. Und irgendwann habe ich mir angeschaut, meine Verwandtschaft. Ich habe eine große Verwandtschaft. Meine Mutter hat 8 Geschwister und mein Vater hat 8 Geschwister. Und jeder von denen hat mindestens 2, 3 Kinder. Und ich habe mir einfach mal gesagt, ich schaue mir das an. Und in meiner Verwandtschaft gibt es einige Leute, die nicht an Gott glauben, die auch aufgewachsen sind in einer gläubigen Familie. Mein Opa war, glaube ich, der erste Adventist. Aber sie haben einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich habe mir angeschaut, wie leben sie und wie leben meine Eltern. Was hat es für Vor- und Nachteile? Und es gab auch Nachteile. Aber wie gesagt, ich musste diesen Prozess selber durchmachen. Ich habe mich mit 18 Jahren für eine Erwachsenentaufe entschieden. Ich wollte für mich diese Entscheidung treffen, dass ich nicht einfach nur hineingeboren werde in eine Gemeinde, sondern ich wollte mich entscheiden. Und ich habe mich entschieden. Und wie ihr wisst, für uns als Adventisten ist der Sabbat unser Ruhetag. Und ich habe mich entschieden, ich möchte diesen Ruhetag, dieses Geschenk Gottes auch in meinem Leben konsequent leben. Und als ich meine Ausbildung begonnen habe, nicht weit von hier weg, am Niederrhein, hatte ich eigentlich perfekte Voraussetzungen. Ich habe Metallbauer gelernt, also Handwerk. Und unser Betrieb, als ich meine Ausbildung begonnen habe, mein heutiger Schwiegervater war damals dort angestellt und er hat es so ein bisschen mit eingeleiert. Wahrscheinlich wollte er mich gerne als Schwiegersohn haben. Spaß. Und ich habe das mit dem Chef vorher abgeklärt. Ich habe gesagt, du, für mich ist der Sabbat, der Samstag ein Ruhetag und da möchte ich gerne wirklich, das ist meine Zeit, die ich für Gott investiere, für meine Familie investiere und die möchte ich gerne frei haben. Er sagte, kein Problem. Im Winter haben wir sowieso wenig zu tun, da hast du kein Problem. Im Sommer habe ich gesagt, ich bin bereit, an einem Sonntag zu arbeiten. Er sagte, ja, kein Problem, wir regeln das schon. Und ich war glücklich. Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann kam die Zwischenprüfung. Und ich bekam die Einladung und schaute mir die Termine an und sehe, die Prüfung findet am Samstag statt. Und ich war kurz vorher habe ich mich taufen lassen und habe quasi den Bund mit Gott geschlossen und habe ernst gemacht. Ich habe gedacht, was mache ich nun? Ich bin zu meinem Meister hingegangen, habe ihm die Situation erklärt und gesagt, stimmt, du hast mir am Anfang was erzählt. Und wir haben dort bei der Handwerkskammer angerufen, haben das Problem geschildert und der Verantwortliche dort in der Handwerkskammer sagte, ja, okay, ich verstehe, Ja, okay, dann machen wir das so. Der Kreis Kleve ist in 2 Gruppen eingeteilt, in Gruppe Nord und Gruppe Süd. Dann macht er die Prüfung, die Zwischenprüfung am Freitag mit der Gruppe Nord. Und ich dachte, Halleluja, danke Gott. Ja, ich kann meinen Prinzipien treu sein und ich kann meine Zwischenprüfung machen. Alles gut gegangen, Prüfung, Zwischenprüfung bestanden. Und dann vergingen die Jahre, ich war verheiratet, meine Frau war schwanger und die Gesellenprüfung stand an. Und ich öffne den Brief und schaue mir den Termin an und schnell im Kalender nachgeschaut. Freitag und Samstag. Kein Problem. Gott hat ja schon einmal eine Lösung gefunden. Er wird auch dieses Mal eine Lösung finden. Und ich bin wieder zu meinem Meister hin, habe ihm gesagt, du Werner, wieder gleiches Problem, Abschlussprüfung, Gesellenprüfung, findet am Sabbat statt, am Samstag. Können wir wieder bei der Handwerkskammer anrufen. Wir rufen da an und ich stehe eigentlich ganz entspannt daneben und mein Meister erklärt die Situation und sagt, kann er nicht wieder mit der anderen Gruppe die Prüfung machen? Und dann höre ich so eine Sekunde, zwei Sekunden nichts. Für mich kam das wie eine Ewigkeit vor und bei der Gesellenprüfung gibt es nur eine Gruppe. Die Prüfung machen alle zusammen. Und die Prüfungstermine sind für Freitag und Samstag vorgesehen. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben 5 Meister, die aus ihren Betrieben rausgenommen werden. Das ist Aufwand, dass die Termine stehen fest. Keine Chance. So wurde das Gespräch beendet und ich stand da und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Plötzlich war aus meiner Sicherheit eine totale Unsicherheit geworden. Wie wird es weitergehen? Und dann kamen viele Gespräche mit meinem Meister. Das ist doch ein Tag, eine Ausnahme in deinem Leben. Das ist doch keine Arbeit. Das ist doch, wirst du von deinen Eltern gezwungen? Wirst du von einem Pastor gezwungen? Und all diese Argumente. Und wir hatten vor dieser Gesellenprüfung hatten wir eine ÜBL, einen überbetrieblichen Lehrgang. Und dort war der Verantwortliche für die bei der Handwerkskammer da und hat uns ja da Dinge beigebracht. Und auch er stellte mir die Fragen. Komm, ich rede mit deinen Eltern, ich rede mit deinem Pastor, dass es eine Ausnahme gibt. Und ich muss ihm sagen, weißt du, es ist kein Druck. Weder von meinen Eltern, noch von meiner Kirche, noch von meinem Pastor. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist das, was ich glaube, das, was ich nicht missen möchte, diesen Ruhetag. Und er sagte, Herr, was machst du? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe ganz Deutschland abtelefoniert und gefragt, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, diese Gesellenprüfung in einem anderen Bundesland zu machen. Keine Chance. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man als junger Mann, Frau ist schwanger, man ist eigentlich auch auf den Gesellenlohn angewiesen, sich die Frage stellt, wie geht es weiter? Einerseits Gott, der in deinem Leben eine Rolle spielt, der dir wichtig geworden ist, nicht nur weil du den Glauben geerbt hast, sondern weil du Erfahrung mit ihm gemacht hast, dass er dich liebt, dass er dich erlöst hat, dass er das Beste für dich möchte. Und andererseits, ja, wenn du die Prüfung nicht machst, waren die 3,5 Jahre umsonst, dann hast du keinen Abschluss. Wie geht es finanziell weiter? Wie geht es mit deiner Familie weiter? Und da, all das war wirklich ein innerer Kampf. Ich habe gebetet, ich habe meinen Eltern gesagt, meiner Familie gesagt, die sollen für mich beten. Meine Gemeinde hat gebetet und es schien so, als ob es keine Lösung gibt. Und ich habe mich in diesem Ringen und viele, viele Gedanken schossen mir durch den Kopf in der Zeit. Ich habe verschiedene Situationen durchgespielt. Und als ich mich entschieden habe und gesagt habe, lieber Gott, ich möchte dir treu sein, ich möchte dir nachfolgen. Auch wenn es nicht leicht wird, habe ich einen tiefen Frieden ins Herz bekommen und ich war bereit zu sagen, gut, dann muss ich was anderes lernen. Und kurz danach bekomme ich die Antwort von dieser Handwerkskammer, die sagen, Dietrich, wir haben die Prüfung verschoben von Freitag, Samstag auf Donnerstag, Freitag. Und ihr könnt euch vorstellen, was es mit mir gemacht hat. Ich bin auf die Knie gefallen, ich habe Gott gedankt für seine Liebe zu mir, für die Lösung dieses Problems. Und mir ist bewusst, dass es nicht meine Leistung war, nicht meine Argumente. Für mich ist es Gnade Gottes. Und wisst ihr, wenn ich das erzähle, dann erzähle ich das nicht, um euch etwas Falsches vorzumachen. Ich erzähle euch das nicht, dass Gott für jedes Problem, das du hast, eine Lösung finden wird, die perfekt ist. So wie sie man sich wünscht. Aber das, was ich euch sagen möchte, ist, dass Gott euch niemals mit diesen Problemen alleine lässt. Er wird euch durchtragen. Er wird euch helfen, einen Weg zu finden, der euch glücklicher macht als das, was ihr euch vielleicht vorstellt. Und das habe ich erlebt. Und ich muss euch sagen, diese Erfahrung in meinem Leben, die trägt mich bis heute noch. Wenn ich Glaubenskrisen habe, und ja, ich als Pastor habe auch Glaubenskrisen. Ich habe regelmäßig Phasen, wo ich mir überlege, Gott, ist es überhaupt wahr mit dir? Existierst du wirklich? Und dann überlege ich, was sind meine Argumente? Was ist das, was mich bei Gott hält? Und dann sind das solche Dinge, die ich erfahren habe in meinem Leben. Dass Gott wirkt, dass er da ist und dass er mich liebt. Ich habe meine Gesellenprüfung bestanden und war einer der Besten im Kreis. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Und dann bekam ich einen Brief mit einer Einladung zu einem Wettbewerb nach Düsseldorf. Die Kreisbesten durften sich messen. Und ihr könnt euch vorstellen, an welchem Tag dieser Wettbewerb stattgefunden hat. Aber ich habe gerne auf diesen Wettbewerb verzichtet. Weil es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, was ich tue, was ich mache, sondern es geht allein darum, dass ich anerkenne, dass Gott mein Schöpfer ist und dass er mich liebt und dass er mich erlöst. Nicht aus der Knechtschaft der Ägypter, aber aus der Knechtschaft der Sünde. Und deshalb wünsche ich mir und ich wünsche euch, egal was du in deinem Leben erlebst, dass du dem Lamm nachfolgst, wohin es geht. Und wenn du das machst, dann wirst du erleben, dass dieses Lamm, der gleichzeitig auch der Löwe aus dem Stamm Juda ist, dich ans Ziel bringt, sicher ans Ziel bringt. Und das gibt mir Mut, das gibt mir Hoffnung, besonders für diese Zeit, in der wir leben. Gott segne euch. Amen.